in jungem Alter ausländische Frauen gehabt. Also nicht erst im späten Alter. Er muss wahrscheinlich schon, bevor er König wurde, angefangen haben, ausländische Frauen sich zu nehmen. Sein Vater muss es ignoriert haben. Das können wir nachlesen, dass Rehabeam 41 Jahre regiert, 41 Jahre alt war, als er anfing zu regieren. Salomo hat 40 Jahre regiert, also muss Rehabeam, der ein Sohn von einer anderen, von einer Frau eines anderen Landes war, muss Salomo damit früh angefangen haben. Und Gott hat gesagt, nehmt euch keine Frauen aus anderen Ländern. Also hat Salomo dieses Gebot übertreten. Dann hat er sich im späten Alter oder später dann im Alter von seinen Frauen verführen lassen. Und Gott hat gesagt, Salomo, weil du dich verführen lassen hast, weil du mir nicht mehr gehorsam bist, nehme ich nicht dir aufgrund deines Vaters David, sondern deinem Sohn einen Großteil deines Reiches weg. Und das seht ihr hier. Hier ist Jerusalem, das ist das Südreich. Dort im Norden ist das Nordreich Israel. Es wurde im Vergleich dazu relativ klein, sehr klein. Geteilt in das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samarien und in das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Im Südreich Juda gab es immer wieder Lichtblicke. Könige, die sich aufgemacht haben, die gesagt haben, wir müssen zu Gott zurückkehren, wir müssen in der Bibel lesen, wir müssen das Gesetz lesen, wir müssen uns daran halten, so Leute wie Asaf, Josaphat, Hiskia und Josia. Im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria gab es nur Könige, die das taten, was Gott missfiel. Das ging mit dem ersten König los. Jerobeam, der von Gott berufen war, dem gesagt wurde, halt dich an mein Gesetz und ich werde dich segnen, hat angefangen, das Volk zum Götzendienst zu verführen. Und so ging das weiter. Da war kein König, der nach Gott gefragt hat. Kein einziger. Und dann kam Ahab an die Macht. Und wir lesen in 1. Könige 21, Vers 25 und folgende: Ahab war der Schlimmste von allen anderen. Schlimmer als jeder andere. 1. Könige 21, Vers 25 und folgende. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Also was war passiert? Auch der Ahab nimmt eine ausländische Frau, sie stachelt ihn an, Götzendienst zu treiben. Die Isabel hat ihn nicht nur angestachelt, Götzendienst zu treiben, sondern die Isabel hat auch alles dafür getan, alle Leute, die Gott nachfolgen wollten, auszurotten. Sie wollte alle Propheten Gottes ausrotten lassen. Und jetzt sind wir in der Regierungszeit Jorams, 852 bis 841 vor Jesus Christus. Und Joram ist ein Sohn Ahabs. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie der Vater, so der Sohn. Joram macht einfach genau so weiter. Das Erstaunliche ist, sowohl Ahab als auch Joram, die haben erlebt, wie Gott befreit. Die haben Gott hautnah erlebt, wie Gott befreien kann von Feinden. Elisa, der dort unterwegs ist, der Prophet, der in diesem Text gleich vorkommt, der hat sowohl, also Elia bei Ahab und aber auch Elisa bei Joram, diese beiden Propheten, die dort gewirkt haben im Nordreich, um immer wieder zur Umkehr zu rufen, die haben durch Gott Befreiung geschenkt. Also Ahab hat Gott erlebt, Joram hat Gott erlebt. Aber trotzdem sind sie nicht umgekehrt. Und viele Menschen erleben Gott. Viele Menschen erleben heute, wie Gott sie versorgt, wie Gott sie trägt. Und da habe ich Gott erlebt, wie er sie gesund gemacht hat. Aber sie tun keine Buße. Sie sagen Danke Gott, aber sie leben ihr Leben weiter wie zuvor. Und genauso war es bei Ahab und genauso ist es hier bei Joram. Und dann bleibt Gott nichts anderes übrig, als Menschen zu richten in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit. Gott übt Gericht, weil er treu zu dem steht, was er sagt. Ein Gott, der Treue hält, steht hier oben drüber, lest es nochmal. Ein Gott, der Treue hält, der nicht nur seine Verheißungen hält im positiven Sinne, der liebe Gott ist, den viele Menschen gerne so wie ein kleines Hündchen mitführen. Ach, mein lieber Gott ist ja auch mit dabei, vielleicht beschützt er mich, wenn ich das brauche. Gott kann auch anders. Gott hält auch die Treue im Gericht. Und was steht deshalb auf der Speisekarte heute? Eine große Hungersnot entstand. Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, wird umzingelt von den Aramäern. Keiner kann mehr rein oder raus. Und ihr wisst selber, irgendwann werden die Nahrungsmittel knapp. Dann gibt es nichts mehr zu essen. So, was passierte dann? Es entstand logischerweise eine große Hungersnot. Und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge wert war. Das sind 75 Euro. Was esst ihr heute zum Mittag? Wollt ihr mal Eselskopf probieren? Für 75 Euro im Sonderangebot? In Paraguay isst man den Kopf der Kuh. Ja, dann macht man so ein Loch, das ist so ein Ereignis, das dauert einen ganzen Tag. Man macht ein Loch in den Boden und man grillt dann den Kopf der Kuh mit Kohle obendrauf und so. Ich habe es noch nicht gemacht, vielleicht werde ich es noch machen, so Gott will. Aber Eselskopf, schon mal probiert? Für 75 Euro Sonderangebot? Steht heute auf der Speisekarte. Und ein Viertel Cup Taubenmist, also eine Handvoll Taubenmist, für 4,70 Euro. Taubenmist hat man als Salzersatz oder Brennmaterial benutzt. Wenn so ein bisschen das Salz fehlt, tust du ein bisschen Taubenmist darüber. Guten Appetit. Das steht auf der Speisekarte. Und die Verse 27 bis 29, wo zwei Frauen sich zusammentun und sagen, hey, wir haben nichts mehr zu essen. Heute dein Kind, morgen meins. Steht das in eurer Bibel auch? Ja. Und wisst ihr was? Gott hat es mehrfach vorausgesagt. 3. Mose 26, Vers 29. Immer wieder, wenn ihr euch an mein Wort haltet, werde ich segnen. Wenn ihr euch aber nicht an mein Wort haltet, so kommen Flüche über euch. So, 3. Mose 26, Vers 29, lest es nach. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Zu Mose damals schon. Wenn ihr euch nicht an mein Wort haltet. 5. Mose 28, Vers 53. So, dann spricht Gott von einem Volk, das über sie herkommt. Vers 52 lese ich dazu. Und es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in deinem ganzen Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, gegeben hat, in der Belagerung und der Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Das hat Gott so verheißen, überspitzt gesagt. Das ist eine Verheißung. Und was passiert? Das Volk Gottes wendet sich ab und Gott erfüllt seine Verheißung, weil er treu ist, auch im Gericht. Und nicht nur im Nordreich Israel, sondern auch im Südreich Juda passiert das. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Jeremia 19, Vers 8 und 9, Hesekiel 5, Vers 10 und 11, und Klagelieder 2, Vers 20. Genau das passiert. Wie gehen wir mit solchen Texten um? Das ist kein einfacher Text, oder? Nicht einfach zu verdauen. Warum stehen solche Texte in der Bibel? Erstens, die Bibel beschönigt nichts. Die Bibel zeigt uns die ganze Perversität, die ganze Verkehrtheit der Menschen der damaligen Zeit und auch von uns. Die Ammoniter, das war nicht nur Israel, die so pervers waren, die Völker drumherum auch. Die Ammoniter haben damals ihrem Gott Moloch Menschenopfer dargebracht. Sie haben gesagt, hier, wir opfern unserem Gott heute mal ein Kind. Muss ja klappen mit der Ernte, wir wollen beschützt bleiben. Menschenopfer. Und was macht Salomo? Salomo stellt sich von diesem Gott, einen Götzen auf und baut ihm einen Tempel. Das könnt ihr nachlesen in 1. Könige 11, Vers 7. Salomo, der weiseste Mann Gottes, der so gut mit Gott begann. Und Israel hat diese Praktik übernommen. Psalm 106, Vers 37 und 38. Der Mensch ohne Gott ist pervers. Nicht nur damals, heute genauso. Die Missbrauchsfälle in Lüchte, Münster und Bergisch Gladbach in den letzten anderthalb Jahren, nur in NRW, und das Lüchte schon Niedersachsen, NRW, nicht wahr? Drei große Missbrauchsfälle, wo die Ermittler, die sich die Fotos von dieser Kinderschändung anschauen müssen und sagen, ich kann nicht mehr. Sie müssen in psychologische Behandlung. Das kann man sich nicht anschauen. Ich bin froh, dass ich mir das nicht anschauen muss. Die Bibel beschönigt nichts. So, wer kann jetzt noch behaupten, der Mensch ist gut? Ich nicht. Die Bibel sagt was anderes. Und die Bibel zeigt uns die ganze Perversität, die ganze Verkehrtheit von, und ich schließe mich mit ein, von uns Menschen. Und ich möchte aufrufen zur Demut und sagen, hey, damit habe ich nichts zu tun. Wir essen vielleicht nicht unsere Kinder, aber die Bibel sagt auch, dass wir genauso Sünder sind. Also, die Bibel beschönigt nichts, ist ein erster Punkt, warum so ein Text in der Bibel steht. Ein zweiter Punkt ist, ein heiliger Gott wird jede Ungerechtigkeit richten. Also, wir erinnern uns, Gott ist treu im Gericht. Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich strafen kann, Psalm 7, Vers 12. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein heiliger Gott kann nicht einfach wegsehen, wenn solche Ungerechtigkeiten passieren, wenn sein Volk sich abwendet. Er muss richten, weil er treu ist, weil er gerecht ist. Und meine Lieben, Jesus kommt wieder als Richter. Paulus stellt sich auf den Areopag in Athen und erzählt den Griechen, die immer was Neues hören wollten, Jesus kommt wieder als Richter und er wird gerecht richten. Und das müssen wir heute predigen. Jesus kommt wieder als Richter. Die Menschen müssen Angst bekommen. Sie denken, ja, es ist alles in Ordnung. Es ist alles im Fluss. Nichts ist im Fluss. Nichts ist in Ordnung. Der Mensch ist nicht gut. Die Menschen müssen Angst bekommen, damit sie umkehren. Und das ist der dritte Punkt, warum so ein Text in der Bibel steht. Gott ruft zur Umkehr durch Gericht oder gerade im Gericht. Die Propheten haben generell viel Gericht verkündigt. Elia, der Vorgänger von Elisa, Elisa selbst, Amos, Micha, Jeremia, auch über das eigene Volk Israel, immer wieder Gericht. Johannes der Täufer steht auf und verkündigt Gericht. Jesus Christus, seine erste Botschaft ist, kehrt um. Er kopiert sie von Johannes dem Täufer und sagt, kehrt um. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Auch er predigt Gericht. Die Apostel predigten Gericht. Und wir sollen jetzt nur noch Johannes 3, Vers 16 hier vom Leder ziehen oder was? Das geht nicht. Wir sollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und dazu gehört auch eben Gericht. Jesus Christus kommt wieder als Richter. Die Leute müssen aufgerüttelt werden. Corona hat es nicht hinbekommen. Keiner fragt nach Gott. Söder hat ihn vielleicht mal erwähnt. Wir regieren über das Virus. Wir haben das Virus unter Kontrolle. Nichts haben wir unter Kontrolle. Die Neuseeländer haben behauptet, ja, wir haben das Virus besiegt. Nichts haben sie besiegt. Zwei Frauen waren dann später wieder in Neuseeland drin. Die haben das Virus wieder reingesteppt. Wir besiegen gar nichts. Also Gott ist ein gerechter Richter. Er lässt Gericht predigen, aber die Motivation Gottes, warum er Gericht ankündigt und predigen lässt, ist ganz, ganz wichtig. Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Jahwe. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen. Also Gott ekelt es auch an, was da passiert. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Gott möchte, dass Menschen leben, dass sie umkehren, dass sie aufwachen, dass sie sehen, hey, ich habe keine Chance ohne Jesus Christus, ich muss umkehren. Das ist Gottes Motivation, die Umkehr des Sünders, die Umkehr eines perversen Menschen, der so pervers ist ohne Gott, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Und da kommt uns Gottes Liebe entgegen, auch im Gericht. Weil er möchte, dass wir umkehren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Erwin, ich möchte dich mal bitten, die nächste Folie zu machen, Punkt 1 und auch 2, kannst du den zweiten auch schon machen, also Gott ist treu auch im Gericht, Punkt 2, dass wir die Schuld nicht bei anderen suchen, sondern anfangen, vor der eigenen Haustür zu suchen. Das gilt auch für uns Christen. Ich lese die Verse 30 bis 33. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer entlang ging, also als Zeichen der Trauer. Da sah das Volk, dass er darunter auf seinem Leib Sacktuch trug, auch ein Zeichen der Trauer. Und er sprach, Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas des Sohnes Saphats heute auf ihm bleibt. Also was sagt der König? Elisa ist schuld. Man geht davon aus, dass Elisa gesagt haben soll, das steht hier nicht im Text, aber die Theologen gehen davon aus, dass sie in der Stadt bleiben sollen, sie sollen sich nicht ergeben. Wer ist schuld? Elisa ist schuld an der Misere. Daran, dass ihr eure Kinder essen müsst. Der muss geköpft werden. Meine Lieben, wir sind Experten darin, immer wieder. Und wenn ihr ehrlich zueinander seid, dann ist das so, dass wir unsere Schuld gerne auf andere abschieben. Ja, ich bin zwar nicht geworden, weil meine Frau mich provoziert hat. Oder meine Kinder. Oder meine Nachbarn. Das konnten die ersten Menschen auch schon ganz gut. Adam und Eva. Ja, Gott fragt den Adam, Adam, wo bist du? Was passiert? Ja, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Also die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Eva, vielleicht ist die ja, vielleicht gesteht sie es ja ein. Was sagt Eva? Ja, ich bin eigentlich auch quasi unschuldig. Die Schlange, die hat mich verführt. Wir sind Experten darin, unsere Schuld abzuwälzen auf andere, Entschuldigungen dafür zu suchen. Und die Psychologie tut ihren Teil dazu bei, da ist der Mensch an sich gut und wir sind alle nur schlecht beeinflusst. Wir können da eigentlich gar nichts für. Ja, je gebildeter wir sind, desto weniger schlecht sind wir. Nicht wahr? Je gebildeter der Mensch wurde, desto brutaler wurden die Kriege. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Atomkrieg. Stimmt nicht. Deswegen ist es wichtig, dass ich mir immer wieder meiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst werde. Ich muss mir meiner Sündhaftigkeit bewusst werden. Paulus gibt das zu in 1. Timotheus 1, Vers 15. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Also Paulus wusste, dass er Sünder war, aber auch immer noch Sünder ist. Er sagt, ich bin der Schlimmste von ihnen, nicht ich war. Sünde spielt in meinem Leben keine Rolle mehr. Und in 1. Korinther 10, Vers 12, gerade der 1. Korintherbrief, das 10. Kapitel, macht uns ja deutlich, dass das, was im Alten Testament als Warnung für uns hier steht. Und dort steht, deshalb seid vorsichtig, gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Ich hoffe nicht, dass ich in so eine Situation komme wie in Samarien. Aber der damalige Bibelschulleiter der Bibelschule Prag hat einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, Doyle Klassen, der hat gesagt, dass, und das hat mich geprägt, jeder Mensch in einer bestimmten Situation, auch jeder Christ, zu jeder Sünde fähig ist. Also lasst uns ganz, ganz demütig bleiben, wenn wir solche Geschichten lesen und sagen, hey, wenn ich gerade stehe, möchte ich trotzdem vorsichtig bleiben. Es ist eine Warnung für uns, Sünde zu meiden. Jonathan Edwards, ein großer Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert in Amerika, der hat gesagt, es ist offensichtlich, dass wir die Sünde mit ganzer Kraft meiden sollen. Dazu gehört, dass wir nicht unnötigerweise solche Dinge tun, die uns der Sünde aussetzen und zu ihr führen. Ganz, ganz wichtig, das geht ja bergab dann immer weiter. Wenn ich dem Teufel so ein bisschen die Tür öffne, das war ja mit Israel genauso. Ach, so ein paar Frauen bei Salomo ist ja nicht so schlimm. So ein Tempel daneben ist ja nicht so schlimm. Es wurde immer schlimmer. Und deswegen müssen wir gegen die Sünde kämpfen. Dazu gehört, dass wir nicht unnötigerweise solche Dinge tun, die uns der Sünde aussetzen und zu ihr führen. Je größer ein Übel ist, desto mehr müssen wir darauf achten und uns anstrengen, um es zu meiden. Wir geben uns relativ große Mühe, um Übel aus dem Weg zu gehen, nicht wahr? Hier mit Maske. Hauptsache kein Virus bekommen. Immer schön Hände desinfizieren. Wie sehr desinfiziere ich meine geistlichen Hände, wie sehr habe ich meine geistliche Maske auf, über meinen Mund, der ziemlich viel redet, über meine Augen, die ziemlich viel sehen können. Gebe ich da auch wirklich alles dafür? Deshalb verlangt das größte, so Jonathan Edwards weiter, das größte Übel, das größte aller Übel, auch die größte und äußerste Sorgfalt, um es zu meiden. Warum? Weil Sünde die Segenströme Gottes behindern, auch in unserem Leben. Die Sünde kann uns für die Ewigkeit nicht mehr verdammen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kommen wir auch mit ihm ans Ziel. Aber sie verhindern Segensströme Gottes. Jesaja 59, 1 und 2. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er nicht. Also was passiert, wenn ich Sünde in meinem Leben dulde, nicht bekannte Schuld habe, nicht bereit bin zu vergeben? Dann ziehe ich eine Mauer hoch. Und Gott, der nicht schwerhörig ist, kann meine Gebete nicht mehr erhören. Deswegen raus damit. Und Gott immer wieder fragen, hey, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo ich Buße tun muss? 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Leben auch eines Christen ist ständige Buße. Kehrt um, tut Buße, predigte Johannes, predigte Jesus. Luthers erste These, tut Buße. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Wir haben dieses Element gar nicht mehr in unseren Gottesdiensten. Da ist kein Element, in der Liturgie nichts mehr mit Buße. Bei uns ist alles immer irgendwie in Ordnung. Direkt in den Lobpreis, heilig, heilig, heilig ist der Herr und wir erfreuen uns an deiner Heiligkeit und an deiner Herrlichkeit und wir hüpfen durch die Gegend. Und meine Schuld, die sich angehäuft hat in der Woche, wann tue ich Buße darüber? Ich denke, wir sollten daran arbeiten und das auch wieder aufnehmen in unsere Gottesdienste. Also der König schiebt die Schuld auf Elisa ab. Elisa aber saß, Vers 32, in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her, aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach er zu den Ältesten: Seht ihr nicht, wie dieser Mördersohn hersendet, um mir den Kopf abzuhauen? Habt Acht, wenn der Bote kommt, verschließt die Tür und stemmt euch mit der Tür gegen ihn. Höre ich nicht die Fußtritte seines Herrn hinter ihm her? Während er noch mit ihm redete, siehe, da kam der Bote zu ihm hinab und er sprach: Siehe, dieses Unglück kommt vom Herrn. Was soll ich noch auf den Herrn warten? Also das sagt der Bote. Der Bote wusste Bescheid, dieses Unglück kommt vom Herrn. Und er hat nicht Unrecht. So. Und jetzt mal bitte Punkt 3, Erwin. Das ist das Geniale. Es gibt bei Gott immer Hoffnung, auch in den schlimmsten Situationen. 7, die Verse 1 und 2. Da sprach Elisa: Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Das sind wieder halbwegs normale Preise. Immer noch teuer, aber für die Umstände halbwegs normale Preise. Da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach: Siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach: Siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Also Elisa sitzt da, der Mann Gottes, der Prophet, umringt von den Ältesten. Der Bote kommt mit seinem König. Und Elisa sagt, es werden bessere Zeiten kommen. Das Essen wird wieder normale Preise haben, es wird akzessibel, es wird zugänglich sein. Es wird sich wieder normalisieren, Rettung kommt. Der Name Elisa bedeutet, Gott ist heil oder Gott hat geholfen. Und das ist so eine geniale Brücke zum Neuen Testament. Aus deiner Perversität, aus der Verkehrtheit der Schuld kann nur Jesus Christus retten und das ist das Evangelium. Aber das Evangelium und die Gnade kann sich nur entfalten, wenn mir bewusst ist, dass ich unter dem Gericht Gottes stehe, wie falsch ich bin als Mensch. Und wenn dann Gott kommt und mir dieses Angebot macht und sagt, es gibt Hoffnung, wow, wie kann ich mich dann freuen über diese Gnade und wie kann ich mich dann freuen über Römer 8, Vers 1, so ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Aber das Evangelium wird verflacht, wenn Gericht nicht mehr gepredigt wird. Darum predigen wir Gericht und Evangelium. Gesetz, Gericht und die Gnade. Wir leben momentan in einer gefallenen und von Gott abgewandten Welt. Perversionen aller Art, Homosexualität, Kindesmissbrauch, Abtreibung, Dumpingpreise, Lebensmittel werden weggeschmissen, aber Gott hat uns auch bessere Zeiten versprochen. Offenbarung 7, Vers 16. Im Himmel werden wir keinen Hunger mehr haben, keinen Durst, da wird es uns nur noch gut gehen. Offenbarung 21, Vers 3 und folgende. Dort wird es kein Leid mehr geben, es werden bessere Zeiten kommen. Und das Geniale ist, alle werden diese besseren Zeiten sehen. Genauso wie der Bote, alle werden sehen, es wird diese Zeiten geben, Jesus Christus kommt wieder und vor ihm werden sich beugen alle Knie. Was ist der springende Punkt oder das hüpfende Komma? Nicht alle werden davon essen oder es mitbekommen. Sie werden es sehen. Gott war treu, Gott ist treu. Und es kommen bessere Zeiten. Aber dann geht es in die andere Richtung. Dann geht es in die Hölle. Und einen Vorgeschmack der Hölle haben wir heute hier gelesen. Ich will da nicht hin. Und wer Jesus hat, der kommt auch da nicht hin. Zu welcher Personengruppe gehörst du? Zu der, die Jesus schon kennt und die sich freut auf die besseren Zeiten? Nur zu der, die noch ohne Jesus unterwegs ist. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann hast du hoffentlich heute mitbekommen, wie verkehrt und pervers der Mensch ist. Und dass Gott richten muss, auch über dich und über mich. Und dass der einzige Weg, dem zu entkommen ist, Jesus Christus ist. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann bitte Jesus, und ich fange damit an, dass er mir Bereiche zeigt in meinem Leben, wo er sauber machen muss, wo ich Buße tun muss, damit die Segensströme Gottes nicht blockiert werden, damit wir nicht umzingelt werden und weder rein noch raus können, so wie in Samarien. Und dann ein drittes. Sei Hoffnungsbote wie Elisa. Leute, es kommen bessere Zeiten. Wir leben heute in Samaria. Wir haben gerade schon die ganzen Dinge angesprochen, die Perversionen unserer Zeit. Wir leben mitten in Samaria und die Menschen um uns herum, die brauchen Hoffnung. Und die nur in Jesus Christus. Und darum seid Hoffnungsboten dort, wo Gott euch hingestellt hat. In eurer Nachbarschaft, in eurem Viertel, auf eurem Arbeitsplatz. Und betet für die Hoffnungsboten, die unterwegs sind in aller Welt, dass sie diese Power bekommen. Und sagen, es gibt Hoffnung, auch wenn unsere Welt den Bach runtergeht. Amen. Ich bete. Heiliger Vater, danke für dein Wort. Kein einfacher Text, ein herausfordernder Text, der uns aber zeigt, wie sündhaft wir Menschen sind und wie verloren wir ohne dich sind, Jesus. Aber die Gnade und das Evangelium kann sich nur entfalten, wenn wir wirklich wissen, wie verloren wir sind und dann kommst du und machst uns dieses Angebot, Jesus, und dafür danken wir dir. Diese wunderbare Gnade, die du uns schenkst, Amazing Grace, habt du Dank dafür. Und wir wollen da nicht ausruhen. Wir wollen Hoffnungsboten sein in einer Gesellschaft, die so lebt, wie es in Samarien damals zugegangen ist. Abgründe tun sich auf in unserer Gesellschaft. Aber du hast uns bessere Zeiten versprochen, auf die freuen wir uns. Und solange wollen wir darauf hinarbeiten, uns darauf freuen, aber auch diese Hoffnung rausposaunen, genauso wie Elisa, es werden bessere Zeiten kommen. Und die sind für jeden zugänglich in Jesus Christus. Danke dafür, Jesus. Amen.